nicht so oft hier ist und so und denkt immer, boah, die nimmst aber besonders ernst mit der Bibel. Ja, das stimmt. Genau so ist das. Wir nehmen das besonders ernst mit der Bibel. Wir glauben, was da drin steht, und wir glauben eben auch, dass Gott eine Absicht hat, Menschen wirklich in Gemeinschaft zu bringen, und dass normalerweise diese Gemeinschaft einfach durch unsere Eigenmächtigkeit und unser Eigensinn und unser Denken, wir müssten ganz selbstbestimmt unterwegs sein, dass dadurch eigentlich eine Trennung zwischen uns und Gott da ist und Jesus extra dafür gekommen ist. Und das ist das, was wir zu Advent feiern und was wir gerade im Abendmahl gefeiert haben. Und als ich gerade da nochmal den Text gehört habe, ich höre immer neue Sachen. Also ich feiere jetzt schon viele, viele Jahrzehnte Abendmahl, aber mir fällt immer noch was Neues auf. Und was mir diesmal aufgefallen ist, ist, dass der Paulus den Korinthern gesagt hat, das habe ich von mir empfangen, dass Jesus gesagt haben soll, dies ist mein Leib, den habe ich für euch dahin gegeben. Also wir sind sehr individualistisch geprägt. Ja, wir gehen davon aus, man hat eine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist auch alles richtig. Aber das Abendmahl hat eine ganz starke Bedeutung für die Gemeinschaft der Jünger, die damals zusammen waren. Und Jesus hat gesagt, das habe ich für euch gebrochen. Es ist also nicht nur eine individuelle Angelegenheit des persönlichen Glaubens, sondern es ist etwas sehr Verbindendes. Und deswegen feiern wir es ja auch in Gemeinschaft. Was hatte ich da noch vorab? Ich bin noch nicht bei meinem Thema. Das dauert noch ein bisschen. Also ich habe so eine Bibel hier drauf. Und manchmal kriege ich irgendwelche Informationen über diese Bibel-App. Und heute Morgen habe ich das Handy angemacht und dann steht da, Jens, bereite dich, bist du vorbereitet auf Immanuel? Und ich war erst total verdattert. Was, wer will denn damals von mir? Welcher Immanuel? Okay, und ich lese euch mal eine Bibelstelle vor, die uns das deutlich macht. Da wird im ersten Kapitel in Matthäus geschrieben, bezieht sich auf eine Verheißung, die im Alten Testament im Jesaja-Propheten steht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sein Name wird heißen Immanuel, was verdolmetscht heißt, Gott ist mit uns oder Gott mit uns. Und wenn wir Advent feiern und uns vorbereiten auf Immanuel, ja, dann bereiten wir uns vor auf die Tatsache, dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden, um mit uns zu sein. Ja. Das wollte ich einfach nochmal vorab sagen. Und ein bisschen geht's auch natürlich um diesen wunderbaren Herrn in meiner Predigt. Ich möchte einfach mal anfangen mit so einer Frage, die euch irgendwie abholen soll, wo sich vielleicht jeder irgendwie wiederfindet. Und zwar, wer von euch möchte sein Leben gerne so leben, dass er persönliche Defizite, die er in seinem Leben feststellt, falsche Haltung, schlechte Gewohnheiten, ablegen kann? Wer möchte das? Ihr braucht nicht aufzeigen. Keine Bloßstellung hier. Nein, ich will uns einfach mal so reinnehmen in etwas, wo Gott uns ein total super Angebot gemacht hat. Wer möchte gerne von euch sein Leben so leben, dass er in Beziehungsproblemen zur Lösung kommt? Bist vielleicht lange im Streit mit jemandem, dass da Friede reinkommt, dass da Wiederherstellung reinkommt. Wer von euch möchte gerne in seinem Vertrauen zu Gott frei sein und dazu stehen, ohne sich zu schämen? Das hat mir so gut gefallen an deinem Zeugnis, Emily. Dass es Gott ermöglicht, dass man dazu stehen kann, ohne dass man sich schämt dafür. Aber oft sind wir blockiert in solchen Dingen. Wer möchte gerne frei sein von diesen selbstzerstörerischen Gedanken von Anklage? Dieser persönliche Richter, der immer auf der Schulter sitzt oder im Herzen sitzt und uns immer sagt, das war aber nicht gut, das war aber zu wenig, das war aber nicht perfekt, da könntest du aber mehr machen. So, wer möchte davon frei sein? Und wer möchte einfach bei sich sein und anklagende Gedanken aus seinem Kopf rauskriegen? Wer möchte gerne standhaft sein, wenn er angefochten wird, wenn er zum Beispiel beleidigt wird oder wenn er ungerecht behandelt wird oder was weiß ich, was uns alles anfechten kann, uns zu Reaktionen treiben möchte, die nicht gut sind? Wer möchte gerne richtig umgehen mit seinen Ängsten und mit seinen Sorgen? Weil das ist, was uns echt viel beschäftigt. Uns wird immer die Problematik des Lebens vor Augen geführt und das produziert Ängste. Und manchmal sind Ängste auch überhaupt gar nicht logisch, meistens ja nicht. Wie kommen wir damit klar? Möchten wir da nicht auch eine Antwort drauf haben? Wie sieht es aus mit den inneren Widerständen, die wir in uns haben? Mit den äußeren Widerständen, gegen die wir so kämpfen? Die Antwort, die in der Bibel steht, ist eigentlich eine Antwort auf all die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Gott hat einen Plan von Lösung, von Erlösung uns gegeben, der uns in dem allen hilft. Und dazu muss man wissen, wenn ihr diese Fragen noch so ein bisschen vor Augen habt, dass es verschiedene Ebenen gibt, wo wir wirklich zu kämpfen haben. Ja, wie gesagt, diese inneren Auseinandersetzungen mit unseren Selbstzweifeln oder mit unserer, von mir aus auch Überheblichkeit, mit den Dingen, die in uns nicht gut sind, in unserem Herzen, da haben wir einen inneren Kampf. Da kämpft sozusagen das Wissen von dem, was richtig ist, gegen das, was wir leben. Und dann gibt es eine Ebene, wo wir kämpfen im Bereich, den nennt die Bibel die Welt. Das ist einfach die Tatsache, dass wir in einem System leben, was von bestimmten Werten geprägt ist, wo viele gar nicht gut sind und auch gar nicht dem entsprechen, was Gott möchte. Und dann gibt es natürlich auch diesen äußeren geistlichen Kampf, den nur derjenige verstehen kann, der was von der geistlichen Welt erlebt hat. Das ist nämlich der Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Und da will ich mal im Einzelnen durchgehen. Als erstes, also ich habe dieses Bild mir ausgesucht, um zu sagen, es geht darum, Widerstände zu überwinden. Es geht darum, Durchbrüche zu erzielen. Und zwar kann diese Mauer, die da durchbrochen wird in diesem Bild, die kann stehen für Dinge, die in unserem Herzen sind oder die von äußerlich sind oder in jeder Art und Weise uns einfach daran hindern wollen, zu dem zu kommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und da lesen wir mal als erstes in Römer 8, Vers 35 bis 37, da habe ich mal nach der guten Nachricht genommen. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Liebe ist das Maß der Dinge da. Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Kann uns irgendetwas davon trennen, dass Gott uns liebt? Das ist ja so gesteigert dargestellt von dem Paulus, nicht ohne Verstand. Und dann sagt er, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all das durch Christus, der uns so geliebt hat. Das heißt, der Paulus sagt, die Kraft, Mauern zu durchbrechen, Widerstände zu durchbrechen, Widerstände zu überwinden, liegt in der Liebe Gottes zu uns. Die liegt nicht in unseren Möglichkeiten. Die liegt überhaupt nicht in unseren Möglichkeiten. Sondern die liegt darin, dass Gott uns liebt. Und wenn wir dieser Liebe Glauben schenken, dann können wir sogar in schlechten Situationen wissen, ich bin trotzdem geliebt und Gottes Liebe drückt sich jetzt vielleicht nicht darin aus, dass die Situation sich so verändert, wie ich es mir wünsche. Aber ich kann in einer schlechten Ausgangslage oder Außensituation trotzdem Gottes Frieden erleben, der nicht zu erklären ist, der über den Verstand hinausgeht. Das liegt daran, weil Gott uns liebt. Und wir triumphieren eben nicht, weil wir besonders gut sind oder besonders viel können. Wir triumphieren in all dem, was da beschrieben ist, durch Christus, der uns geliebt hat. Und jetzt gehe ich mal diese drei Ebenen durch, weil ich zu einem Bibelvers kommen möchte aus der Offenbarung, der uns zeigt, also jetzt werdet ihr ganz viel erleben, was Gott alles gemacht hat, als Voraussetzung. Ich habe ja schon gesagt, das liegt alles eigentlich an dem, was Jesus für uns getan hat und wieso wir Advent feiern und wieso wir das Abendmahl feiern. Aber dann gibt es auch einen Anteil, der bei uns liegt. Und da möchte ich drauf kommen. Und das ist eine Stelle aus der Offenbarung. Aber dazu später. Als erstes möchte ich in diesen Bereich kommen, wo wir kämpfen in uns. Wo es sozusagen unsere Seele gegen unseren Geist kämpft. Also, vielleicht muss man das mal so erklären. Der Paulus sagt, es gibt drei unterschiedliche Typen von Menschen. Im Hinblick auf die Beziehung zu Gott. Also dieses, im Hinblick auf die Beziehung zu Gott. Es gibt diejenigen, die kennen Gott nicht, die haben keine Beziehung zu Gott. Die nennt der Paulus natürlicher Mensch. Dann gibt es die Menschen, denen hat sich Gott offenbart und da haben sie gar nichts zu beigetragen. Das ist Gottes Initiative gewesen. Und sie haben in ihrem Herzen, nicht in ihrem Verstand, in ihrem Herzen erkannt, dass die Liebe Gottes für sie da ist. Dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Dass Jesus persönlich Leid auf sich genommen hat, damit wir es nicht müssen. Dass Jesus eine stellvertretende Tat übernommen hat. Und diese Tatsache nehmen sie im Glauben an und sagen, ja Herr, ich will das nicht nur glauben, also für möglich halten oder für wahr halten, sondern ich will auch mit meinem Leben gegenzeichnen. Ich möchte reagieren darauf. Und was dieses Abendmahlszeichen anbetrifft von dies ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut, das ist genau das. Jesus hat sein Blut hingegeben und hat uns einen Bund angeboten, ein Bündnis mit ihm zu schmieden. Und in diesem Bündnis stellt er die Bedingungen und er sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann gibt es ein paar Rahmenbedingungen, da komme ich gleich zu, die es bedeuten, Jesus nachzufolgen. Das ist nicht nur irgendeine Philosophie zu glauben oder zu meinen, die ist richtig, oder irgendeiner Idee nachzueifern oder eine Person als Vorbild zu haben, sondern es hat weit mehr damit zu tun. So, und dieser Mensch, den nennt der Paulus geistlichen Mensch. Ja, und dann gibt es Leute, die haben Jesus in ihr Herz aufgenommen, die leben aber so wie jeder andere. Die sagen zwar, ich glaube an Jesus und ich weiß auch, dass er mir die Sünden vergeben hat, aber sie leben ihr Leben doch sehr, sehr selbstbestimmt. Sie machen es so, wie sie es selber für richtig halten. Und das nennt der Paulus den fleischlichen Menschen. Also es gibt diesen Unterschied zwischen Leute haben Jesus im Herzen, Leute haben Jesus im Herzen nicht. Und auf der Seite gibt es nochmal den Unterschied, Leute haben zwar Jesus im Herzen, leben aber so, als hätten sie ihn nicht im Herzen. So, diese drei Typen. Und da sagt er im 1. Korinther 2,14 und 3,1, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Ich behaupte also, die Bibel kann man eigentlich nur wirklich verstehen, wenn der Heilige Geist einem hilft, sie zu verstehen. Sie ist mit rein verstandesmenschlichen Vernunftsgründen, da kann man viel Gewinnbringendes rausziehen, aber das kann man auch aus anderen Büchern. Die Bibel ist dadurch gekennzeichnet, dass der Autor selber gerne erklären möchte. Und wenn man ihm das erlaubt, dass Gott selbst sein Wort erklärt, kommt man eigentlich erst zu dem Sinn dessen, was das Wort Gottes sagt. Und ein natürlicher Mensch, der nun gar keine Idee dazu hat, dass Gott das erklären möchte oder der überhaupt noch nie darüber nachgedacht hat, irgendwie, dass es um eine Beziehung zu Gott geht, eine persönliche, täglich erfahrbare Beziehung, für den ist das Dummheit. Also der sagt sich, was soll das? Der weiß nicht, was des Geistes Gottes ist. Und er kann es auch nicht erkennen, weil es braucht diese Offenbarung von Gott. Es braucht diese Initiative von Gott selber, dass wir in unserem Herzen verstehen, was Gott will. Die Substanz dessen, dass wir das verstehen, ist schon das Wort Gottes. Also das, was hier berichtet ist und was geschrieben ist, nimmt der Heilige Geist, um diesen Weg mit uns zu gehen. Und dann sagt er zu den Korinthern, der Paulus, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Das sind also die, die Jesus ihr Leben gegeben haben und versuchen, ihm nachzufolgen, dass die nicht alles richtig machen, sondern ganz klar gesagt. Aber die sind orientiert auch auf eine geistliche Welt. Und wenn ich gleich über die geistliche Welt spreche, dann bedarf es dieses Versuchs, so zu denken, weil normalerweise sind wir sehr gefangen in unserem Hier und Jetzt, in unserem materiellen. Und das bedarf mal etwas darüber hinaus zu gucken, dass es da etwas gibt, was über alledem ist. Ja. So, und ich wollte zu euch reden als zu Geistlichen, nämlich zu solchen, die das verstehen, aber ich konnte nur zu euch reden als zu Fleischlichen. Und zwar so, als würdet ihr Christus gar nicht kennen. Das heißt, ihr wisst zwar ein bisschen, es gibt eine geistliche Welt und es gibt was Unsichtbares und da gibt es einen unsichtbaren Gott. Und das ist ja alles gut und schön, aber ihr seid so verhaftet in der Diesseitigkeit, dass das gar keinen Einfluss hat auf euer Denken und euer Handeln. Und ich glaube, diesen Kampf in uns und diesen Kampf in der Welt, was die Bibel ja beschreibt als ein System, in das wir hineingeboren sind, was geprägt ist von uns Menschen, die erstmal getrennt leben von Gott und dann entsprechende Effekte erzielen, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, und zwar nicht nur gute Effekte, umwelttechnisch, dann versteht man, dass die Bibel ein System beschreibt, Welt ist ein System, wo Gott nicht herrscht. Welt ist ein System, wo Gott nichts zu sagen hat. Das ist die Welt als sozusagen Fachbegriff. Und der Kampf in dieser Welt, der setzt sich eben auseinander mit Gedankengebäuden, mit Philosophien, mit solchen Dingen. Und da sagt der Paulus, und deswegen habe ich das vorher erklärt, dass man erstmal einen Sensus haben muss für eine unsichtbare Welt, eine geistliche Welt. Da sagt der Paulus in 2. Korinther 10 von Vers 4 bis Vers 5, das ist hier nach Neue Leben Bibel. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein. Oder an anderer Stelle heißt es, wir kämpfen geistlich, wir kämpfen nicht menschlich. Und was machen wir damit mit diesen Waffen in diesem Kampf? Wir wollen menschliche Gedankengebäude zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir alle hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie Christus. Wobei bei dem Wort gehorchen haben die Deutschen ja immer gleich ein großes Problem. Dass Gehorchen auch was Gutes sein kann, kann man schon daran sehen, dass da eine erste Verheißung drauf liegt, wenn man da Vater und Mutter ehrt und das auch im Nachfolgen und im Gehorchen seinen Ausdruck findet. So, was sind jetzt geistliche Waffen? Was sind denn diese mächtigen Waffen Gottes? Und weltliche Waffen wissen wir. Einer argumentiert, der andere argumentiert dagegen. Der eine schlägt zu, der andere schlägt zurück. Das ist menschlich. Durch Verstandessachen andere zu überzeugen, das ist menschlicher Versuch, etwas Geistliches weiterzugeben. Und deswegen, wenn wir, wie Emily das erzählt hat, wenn wir unser Glaubensleben weitergeben wollen, dann sollten wir nicht menschlich kämpfen. Dann sollten wir einfach erzählen, was uns widerfahren ist und es Gott überlassen, die Dinge in den Herzen der Menschen zu bewirken. Das ist überhaupt nicht unser Ding, da zu schrauben und zu argumentieren und zu machen und zu tun. So, was sind denn diese geistlichen Waffen? Und ich glaube, eine wesentliche Waffe ist unser Glaube. Unser Glaube ist eine wesentliche Waffe. Dann beschreibt der Paulus im Korintherbrief die Geistesgaben. Da gibt es zum Beispiel die Worte der Prophetie oder die Worte der Erkenntnis. Da sagt er, ihr bekommt etwas von Gott durch den Heiligen Geist geschenkt, wo ihr in das Leben von Menschen hineinsprecht, Dinge, die nur Gott weiß. Und der Mensch selber merkt plötzlich, da muss irgendwie, woher weiß der das? Das ist ein Überführen, was man von Gott empfängt und in das Leben anderer hineinspricht. Das ist eine geistliche Vorgehensweise, das ist keine menschliche Vorgehensweise, weil selber ist man total unsicher, ob man recht hat oder nicht. Aber Gott weiß, was er tut, um einen Menschen zu erreichen. Oder wenn etwas hineingesprochen wird, wo jemand etwas weiß aus der Vergangenheit von jemand anderem, dann ist das etwas, wo Gott wirksam ist. Und das sind geistliche Waffen. Was ist noch eine geistliche Waffe? Beten. Natürlich ist Gebet eine geistliche Waffe. Ja, wir fangen nicht an, irgendwie menschlich da nur lösungsorientiert durch die Gegend zu laufen, nur strategieorientiert durch die Gegend zu laufen, sondern wir glauben, dass wenn wir beten, dass Gott anfängt, Dinge zu tun. Und so darf man durchaus dafür beten, dass Gott einem Gelegenheiten gibt, zum Glauben zu stehen. Und dann tut er das. Dann kriegt man diese Gelegenheit. Und Weisheit, in einer Situation herausgefordert zu werden durch eine Frage, wo man erstmal dasteht und verstandesmäßig nicht so genau Bescheid weiß. Weil, so wie Jesus damals auch von den Pharisäern in Diskussionen verstrickt worden ist und in Widersprüche verführt werden sollte, da war es total wichtig, dass er in Weisheit geantwortet hat. Und das ist manchmal absolut genial, wie weise Jesus den Pharisäern geantwortet hat, die nichts Gutes. Eine geistliche Waffe eben auch Weisheit. Und Weisheit ist auch ein Geschenk von Gott, in einer Situation etwas antworten zu können, was den Rahmen des Menschlichen sprengt und eine Perspektive mit einbringt, wo Gott eine Rolle spielt. Und das Dritte ist der Kampf in dem geistlichen Raum. Jetzt wird's für den einen oder anderen etwas brisant. Leider ist ja auch die Bibel oft missverstanden worden und wir erleben jetzt gerade auch an der merkwürdigen Auslegung des Korans, dass das alles wörtlich genommen wird und in die reale Welt hineingepackt wird. Und so ist es leider auch gewesen bei den Kreuzzügen. Die Christen meinten, sie müssten da irgendwie menschlich was drehen, was total falsch war und auch nicht gemeint war, was überhaupt nicht der Sinn des Evangeliums und der Bibel ist. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass die Bibel nicht leugnet, da gibt es eine unsichtbare Welt, eine geistliche Welt und es gibt eine diesseitige Welt. Und in dieser geistlichen Welt gibt es Kräfte, da gibt es Mächte, da gibt es Absichten, die sich gegen uns richten. Und da kann man natürlich sagen, ah, komm, Harry Potter kannst du lesen oder was weiß ich, aber geh mir damit weg. Wir sind ja leider so schön aufgeklärt in dieser Welt. Ich sag euch, in dem größten Teil unseres Globus ist dieses Empfinden für die Realität einer unsichtbaren Welt völlig normal. Hier in Europa ist es leider durch die Aufklärung so wegargumentiert worden. Und Leute gehen nicht mehr davon aus, dass es da eine Realität gibt, die über dem steht, was wir sehen, schmecken, fühlen, tasten, messen oder sonst irgendwas können. Aber der Paulus, der war sich völlig im Klaren darüber, es gibt einen unsichtbaren Gott. Und Gott ist Geist und Gott ist zum Beispiel omnipräsent, der ist überall gleichzeitig, der ist allwissend. Und in diesem geistlichen Raum gibt es eben auch andere die da streiten darum. Und da lesen wir mal, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Deswegen ist eine jede Interpretation, die irgendwie auf Konflikte zwischen Menschen hinausführt, ist antibiblisch. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen die Mächte und die Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen. Da ist wieder dieser Begriff, die Welt, gottlose Welt, herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Was sind denn diese Waffen? Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Nur so könnt ihr Widerstände überwinden, die aus diesem Bereich kommen. So, und danach, wer den Text kennt, kommt die sogenannte Waffenrüstung. Ja, den Helm des Heils, naja, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, was das Wort Gottes ist, naja, die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben und so weiter. Da wird gesagt, geht nicht einfach so in dieser Welt, als wäre das alles ein Spielplatz, sondern wisst, es geht um ein Ringen, es geht um ein Widerstände überwinden, es geht um einen Kampf. Seid gut angezogen dabei. Ne? Barfuß in den Kampf gehen, ganz schlechte Empfehlung. Ja? Ohne Schild, auch schlechte Empfehlung. Den Kopf schützen, auch nicht gut. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich sagen möchte, was wir noch dazu beitragen können, wobei das ja schon etwas ist, was wir dazu beitragen können, indem wir wachsam diese Dinge pflegen, die geistlicher Natur sind und nicht nur menschlicher Natur sind. Kampf ist irgendwie notwendig, sonst kann man nicht siegen. Widerstand ist irgendwie auch irgendwie nötig, damit man überwinden kann. Und wenn du in diesem Kampf Hilfe haben möchtest, dem wir uns gar nicht entziehen können eigentlich. Wir können ja so tun, als wäre der nicht da. Aber das wird uns nicht helfen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott hat einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass du persönlich einen Sieg hast, dass du persönlich diese inneren Widerstände überwindest, diese äußeren Widerstände, das sind ja manchmal Sachen, man kann das auch überinterpretieren, ne? Also nicht jedes Mal, wenn mir das Auto kaputt ist, ist das irgendeine geistliche Sache. Manchmal muss man einfach zur Werkstatt fahren und reparieren. So, man muss jetzt nicht alles vergeistlichen. Aber manchmal ist eine Häufung von Situationen, die einem widerfahren, schon bedenklich. Da sollte man schon drüber nachdenken, ob da irgendwas dahinter steckt, vielleicht was aus der Unsichtbarkeit herauskommt und mit dem rein Materiellen nichts zu tun hat. Da kann man rechts und links vom Pferd fallen, das gebe ich zu. Und da werden wir mit in der Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir unterwegs sind mit ihm, wenn wir mit ihm darüber sprechen, werden wir Antworten bekommen. So, jetzt komme ich zu dieser Bibelstelle. In der Offenbarung steht, und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes, um das Wort ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ich muss das hier nochmal, das Umfeld einmal nochmal aufschlagen. Offenbarung 12, da wird etwas beschrieben, was in der geistlichen Welt passiert ist und gleichzeitig passiert. Es ist ja so, dass in der Ewigkeit gibt Dinge, die werden da manchmal beschrieben. Die werden so beschrieben, als wären sie schon passiert, aber sie werden auch so beschrieben, als passieren sie gerade. Beides gleichzeitig. Es ist für uns schwierig zu verstehen, aber es ist so. Da heißt es vorher, dass es einen Kampf gegeben hat im Himmel und wir denken auch, es ist Vergangenheit, natürlich, weil es auch so beschrieben wird. Und dann heißt es da, eine laute Stimme sagte, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, welches ist der Teufel, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Also da wird der Teufel als derjenige beschrieben, der uns immer wieder anklagt, immer wieder anklagt, immer wieder sagt, schlecht gemacht, falsch gemacht, Strafe verdient und so weiter. Und dann heißt es, diese Bibelstelle, und ihn, den Verkläger, haben sie überwunden, um das Blut des Lammes, um das Wort ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und dann heißt es hier, und darum seid fröhlich, ihr Himmel und die, die in ihnen wohnt, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, kurze Zeit. Also hier geht es um eine Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt, wo wir drei Möglichkeiten haben, mit denen wir antworten. Und es ist wichtig, dass wir alle diese drei Möglichkeiten nutzen. Erstens, wir überwinden durch das Blut des Lammes. Und das ist genau das, also dieses Bild, dass ein Lamm blutet, ist ja ein Bild aus dem Alten Testament vom Opferkult der Juden her. Und die mussten ja für die Vergebung jeder Sünde müssten die ein Tier opfern. Und es war völlig klar, dass im Alten Testament durch diesen Tatbestand schon dokumentiert wurde, die Konsequenz von Trennung zu Gott ist Trennung, ist Tod. Da sieht man es, da fließt Blut für. Und nur dieses Blut konnte in der Vorschattung, in der Vorausschau, auf das Gott selber mal kommt und sein eigenes Blut hingibt für die Menschen, konnte Sünden zudecken. So, also, um das Blut des Lammes. Es war ein Lamm, was geopfert worden ist zur Vergebung der Sünden. Und wir wissen, dass Jesus das Lamm Gottes genannt worden ist. Als er zu Johannes dem Täufer an den Jordan gekommen ist, da hat Johannes gesagt, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Ja? Und um das Blut dieses Lammes geht es. Also es geht darum, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Das, was wir gerade im Abendmahl gefeiert haben. Und sie haben überwunden deswegen. Deswegen haben sie überwunden, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, um Widerstände überwinden zu können. In diesen drei Ebenen. So, und wir haben gerade auch, die Maya hat das auch gerade nochmal gesagt, dieses Blut hat ganz viel Kraft in verschiedenen Bereichen, wenn wir denn tatsächlich das im Glauben anwenden. Also wir beziehen im Glauben den Sieg Jesu, dass Jesus am Kreuz sozusagen den Tod überwunden hat, weil er auferstanden ist. Diesen Sieg beziehen wir auf uns und wir sagen, das hat er für uns getan. Und Gott sagt es auch, er bestätigt es auch, er hat es für uns getan. Und deswegen können wir überwinden. Nicht in unserer eigenen Kraft, ich kann das nur wiederholen, sondern deswegen. Und dieses Blut hat bewirkt verschiedene Dinge in unserem Leben. Wir bekommen zum Beispiel das ewige Leben geschenkt. Die ewige Gemeinschaft mit Gott wird uns geschenkt. Fängt hier auf der Erde an und geht über unseren Tod hinaus, weil der Tod seine Macht verloren hat. Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Das heißt auch, der Verkläger, der immer wieder sagt, falsch, falsch, schlecht, sündig, schuldig, dieser Verkläger, der ist mundtot gemacht worden, dem können wir widerstehen, aus einem einzigen Grund, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und das heißt, diese Anklageschrift ist zerrissen worden. Sie existiert nicht mehr. Der kommt mit Sachen, die nicht mehr Gültigkeit haben, der Teufel. Der klagt uns an mit Dingen, die gelten für uns nicht mehr, weil uns Vergebung widerfahren ist, weil wir Gnade erlebt haben. Ja? Zugang zu Gott ist uns freigemacht durch das Blut Jesu. Gott spricht uns Vergebung unserer Schuld zu und so weiter und so fort. So, jetzt ist das so, dass das ja nett ist zu wissen, Jesus hat sein Blut vergossen. Aber wie kriegt das denn seine Wirksamkeit in unserem Leben? Wenn wir uns erinnern, in welchem Zusammenhang das Abendmahl von Jesus eingesetzt worden ist, dann war das in der Tradition des Passamahl der Juden. Und wenn die Juden das Passafest gefeiert haben, dann haben die sich immer erinnert an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Das heißt, das Volk Israel war in Gefangenschaft und musste Sklavendienst leisten in Ägypten. Und Moses war derjenige, der mit Aaron immer zu Pharao gegangen ist und hat gesagt, lass. Der war so dickköpfig und dann kamen die Plagen, vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Und zu guter Letzt kam dieser Racheengel und ist durch die Straßen Ägyptens gegangen. Und zuvor wurde dem Mose gesagt, sagt dem Volk, dass jeder ein Lamm schlachten soll, ein Isop, das ist so ein Strauch, ein Zweig nehmen soll, und mit dem Blut von diesem Lamm die Türpfosten und die Oberschwelle einschmieren. Das Blut benutzen. Und dann werdet ihr gerettet werden. Seid bereit, sitzt auf euren Koffern. Wenn das nämlich alles durchgelaufen ist, dann seid ihr in Freiheit. So. Das durfte zwei Dinge. Das eine, was Gott getan hat, und das andere, dass die Menschen dem gehorchten, was Gott angesagt hatte, was sie tun sollten. Und genauso ist es eigentlich auch mit dem Blut Jesu. Wir müssen das Blut Jesu anwenden. Wir müssen jetzt nicht irgendwelche Türpfosten einschmieren, sondern wir müssen zum Beispiel im Haus bleiben. Das war eine ganz klare Ansage. Wenn dieses Gericht Gottes kommt, sollte man im Haus bleiben. Wir müssen im Haus bleiben. Das heißt, wir müssen in Jesus bleiben. Und wir sollten keine eigenmächtigen Sachen haben. So nach dem Motto, das können wir doch auch irgendwie anders klären. Oder das machen wir mal so oder so. Wenn Gott sagt, so wird's gemacht. Und wir sagen, okay, so wird's gemacht. Ja? Und diese Anwendung ist eben in Jesus bleiben und eben keine eigenmächtigen Schritte zu gehen. Wie sieht diese Anwendung aus? Im 1. Johannesbrief, da heißt es 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, das ist derjenige, der sozusagen von dem natürlichen Mensch zu einem geistlichen Menschen geworden ist, eine neue Geburt, der aus Gott geboren ist, der überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das heißt, die Anwendung des Blutes geschieht nicht mit einem Büschel, sondern geschieht mit unserem Vertrauen Gott gegenüber. Wir wenden das an, was Jesus getan hat, durch unser Vertrauen in die Tatsache an. Ich glaube, dass das wirksam ist. Ich gehe davon aus, dass Jesus mir kein dummes Zeug erzählt, sondern dass er die Wahrheit sagt. Ich vertraue ihm, ich glaube ihm. Und dann bekommt diese ganze Sache nämlich ihre Kraft. Wie kann ich das euch erklären? Da ist Strom auf einer Steckdose, aber der Stecker ist nicht drin. Da habe ich da gar nichts von, dass ich Strom im Haus habe. Ich muss schon den Stecker von meinem Gerät in die Steckdose stecken, damit was passiert. So ist das eben auch. Das nützt eigentlich überhaupt nichts, dass Jesus sein Leben gegeben hat, wenn es nicht seine Kraft dadurch bekommt, dass wir es glauben. Ist der Vergleich so einigermaßen nachvollziehbar? Ja, ist ja nett, Strom in der Steckdose zu haben, aber wenn ich da keinen Stecker reinstecke, habe ich gar nichts von diesem Strom. So, und dann, also durch das Blut des Lammes haben sie überwunden. Dann haben sie zweitens überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben eine Antwort gegeben auf das, was Gott getan hat. Sie haben ein Bekenntnis ausgesprochen. Sie haben gesagt, ich glaube, dass das Blut das für mich tut, was die Bibel sagt. Es befreit mich, es heilt mich, es stellt wieder her, es schafft Frieden. Jesus hat die Voraussetzung für all das geschaffen, wo ich am Anfang die Frage gestellt habe, wollen wir das nicht gerne? Zeugnis, um das Wort ihres Zeugnisses. Zeugnis ist ja ein Begriff aus der Gerichtssprache. Ein Zeuge wird ja gerufen, der Zeugnis ablegt von dem, was er erlebt hat, von dem, was er gesehen hat. Der stellt die Wahrheit dar. Und in diesem Gerichtssaal ist der Ankläger, da haben wir ihn wieder, denn sie haben ihn überwunden, den Ankläger, der sie immer verklagt hat. In diesem Gerichtssaal kommt der Zeuge und sagt, ich habe das so und so erlebt. Er bezeugt gegen die Anklage, was er erlebt hat. Er überwindet durch sein Zeugnis. Und jetzt lese ich euch diese Bibelstelle nochmal vor, aus dem Epheserbrief. Er hat den Schuldbrief, also Jesus, hat den Schuldbrief des Gesetzes, der gegen uns war, womit der Teufel uns anklagt, ausgetilgt und ihn ans Kreuz genagelt. Als er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich zur Schau oder bloß. Und in ihm, also in Christus, hielt er über sie einen Triumph. So, Jesus hat also am Kreuz auch die Mächte und Gewalten in der Unsichtbarkeit in die Schranken gewiesen und besiegt. Und gilt jetzt zu glauben, dass das ausreicht ist für uns, das auch zu können. Unser Bekenntnis ist, oder ich sage, was ich in meinem Herzen glaube. Ja, die Bibel sagt, Herz glaubt, mit dem Mund wird bekannt. Und nur wenn wir beides tun, dann ist es das, was wirklich kraftvoll ist. Deswegen betet ruhig darum und erlebt sowas, wie Emily erlebt habt, dass ihr mit dem Munde bekennen dürft. Wer mich bekennt vor dieser Welt, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel, sagt Jesus. Und er sagt, durch deine Worte wirst du gerechtfertigt oder durch deine Worte wirst du auch verdammt sein. Die Bibel beschreibt, dass das Reden ist wie die Leitung eines Pferdes durch Zaumzeug oder wie das Ruder ein Schiff lenkt. So ist unser Reden. Das heißt, unsere Worte bestimmen unser Leben. Und wenn ihr an die Eingangsfragen zurückdenkt, hat das viel damit zu tun, wie wir reden. Ja, und wenn wir die Worte des Zeugnisses haben in unserem Herzen und sie auch in unserem Mund haben, dann ist das ein ganz wesentlicher Anteil dessen, dass wir Widerstände gewinnen können. Nochmal gesagt, in diesen drei Ebenen. Letzt, sie haben ihn überwunden. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das klingt jetzt sehr nach Märtyrer-Dasein. Ne? So, das sind die, die bereit sind, für sie ihren Glauben zu sterben. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber das ist nicht, glaube ich, das Wesentliche, worum es hier geht, sondern es gibt viele Bestandteile, die bedeuten, dass man sein Leben nicht liebt bis in den Tod. Da muss man gucken, was ist damit gemeint, die in der Bibel benannt worden sind. Und da will ich mal durch einige durchgehen. Also erstmal muss ich nochmal hier nachbessern. Das erste ist Blut des Lammes und das zweite persönliches Bekenntnis. So, und das dritte, da kommen jetzt drei oder vier Anteile, die das erklären, was es bedeutet, sein Leben nicht zu lieben bis in den Tod, ohne zu meinen, dass man jetzt Märtyrer wird. Das erste ist Selbstverleugnung. Jesus sagt, wer sein Leben und Seele ist übrigens in der Übersetzung ein und dasselbe. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Da geht es ja auch nicht darum, dass man sich das Leben nimmt, sondern also das physische Leben, sondern es geht darum, dass da eine Herrschaftsfrage geklärt wird. Wer regiert mein Leben? Wer gestaltet mein Leben? Ist es Jesus oder bin ich es selber? Ich gebe also, wenn ich mich selber verleugne, freiwillig meine Rechte ab und ich sage, ich will, was Gott will. Ja? Und wenn Leben und Seele das Gleiche ist, gucken wir mal noch, was die Seele ausmacht. Das sind zum Beispiel meine Gefühle. Dann sage ich zum Beispiel, nicht das, was ich fühle, ist das Maß der Dinge, sondern das, was ich glaube und wovon Gott mich in seinem Wort überzeugt hat. Und dann gibt es den Verstand, der sich auch Gott unterordnet und sagt, ich denke, Gott hat Recht. Und nicht ich habe Recht. Das ist Selbstverleugnung im Hinblick auf unseren Verstand. Gott, du hast Recht und ich habe nicht immer Recht. Das ist Demut, das ist, tut manchmal weh, aber es ist Selbstverleugnung. Sich selbst zu verleugnen bedeutet nicht, Rufzeichen, die eigenen Bedürfnisse zu verdrängen oder zu unterdrücken, sondern es bedeutet, sich ihrer absolut bewusst zu sein, und dann freiwillig eine Entscheidung zu treffen, wie ich mit diesen Bedürfnissen umgehe. Ob ich meine, sie selber erfüllen zu müssen, oder ob ich Gott vertraue, dass er meine Bedürfnisse erfüllt. Die Entscheidung ist eine Frage der Selbstverleugnung. Bedürfnisse bejahen, aber nicht selbstbestimmt diese Bedürfnisse befriedigen. Sondern Gott vertrauen, du schaffst einen Weg, dass mein Bedürfnis nach Gemeinschaft, dass mein Bedürfnis nach Sicherheit, dass mein Bedürfnis nach Anerkennung, dass diese Bedürfnisse gestillt werden, übergebe ich dir, Gott. Ich kümmere mich nicht selber darum, um das zu erzeugen. Ich mache nicht schön Wetter bei Menschen, dass sie mich toll finden. Ja, ungefähr klar, was ich meine. Also ich gebe diesen Kampf, es selber erreichen zu wollen, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, bei Gott ab. Das ist Selbstverleugnung. Das zweite ist, Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also ein Kreuz auf sich nehmen, da haben wir ja keine schönen Vorstellungen dabei. Aber das bedeutet im Grunde, dass nichts anderes als das, was ich gerade in der Selbstverleugnung beschrieben habe. Nicht mein Wille, nicht mein Gefühl, nicht mein Verstand. Das alles darf Gott durchkreuzen. Als vorletztes Beerdigung. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieben wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und damit ist nicht gemeint, dass wir das Leben nicht schön finden sollen. Damit ist diese selbstbestimmte Herrschaftsfrage gemeint. Ich, meiner, mir, mich. Ich muss selber gucken, dass ich klarkomme. Ich muss mich selber kümmern um meine Sachen. Das Gegenteil davon ist, Gott zu vertrauen tatsächlich. Und das hat was mit einem sterbenden Weizenkorn zu tun. Das bringt Frucht. Sich selber zu sterben bedeutet, Jesus zu lassen. Und das ist das vierte, neues Leben. Und das kann man nicht haben, wenn man an dem Alten festhält. Ich habe das öfter schon erklärt, wie die im Urwald Affen fangen. Ja, will ich nochmal machen. Um daran deutlich zu machen, was es bedeutet, dass man Altes loslassen muss, um Neues zu bekommen. Die Affenfalle ist ganz einfach. Die Affenfalle ist eine Kokosnuss, ungefähr so groß, wo ein Loch drin ist, wo der Affe gerade seine schlanke Hand reinfassen kann. Und in dieser Kokosnuss ist was, wonach der gierig ist. Ein Futterstück also. Dann greift er da rein und seine Gier umschließt dieses Futterstück und er kommt nicht mehr raus. Würde er loslassen, wäre er frei. Aber weil er festhält, ist er gefangen. Und das ist im Grunde ein Bild dafür, was es bedeutet, sein Leben selber festzuhalten an dem eigenen, nicht loszulassen, denn dann würde Jesus einen in Freiheit führen können. Das kann man anwenden auf ganz viele Dinge, aber ich beziehe es mal auf das eigentliche Lebenskonzept, zu sagen, ich möchte in Freiheit hineinkommen, ich möchte Widerstände überwinden, ich muss loslassen können. Ich muss loslassen können, damit ich in Freiheit komme. Und das ist im Grunde das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist und dass wir im Glauben diese geistliche Realität in unser Herz bekommen und als eine feste Gewissheit in uns haben. Und dann sind wir in der Lage, wirklich Widerstände zu überwinden, wirklich Mauern zu durchbrechen, wirklich Siege zu erringen. Sowohl in unserem eigenen Herzen, als auch in dem, was uns von äußeren Einflüssen auf uns eindringt. Ja, die Psychologie hat da diesen Begriff der Resilienz. Wir sind in der Lage, mit Schwierigkeiten wirklich umzugehen, weil wir gegründet sind in dem Vertrauen in Gott. Wir haben eine innere Widerstandskraft gegenüber den Dingen, die von außen auf uns zukommen. Und zu guter Letzt, wir wissen auch, dass selbst die Mächte der Finsternis keine Macht über uns haben. Und das können wir wirklich überwinden. Aber der Preis, den wir bezahlen müssen, um dahin zu kommen, ist das Abgeben unserer Selbstbestimmung. Und zu sagen, ich verleugne mich selbst. Ich sage, du hast mehr Recht, als ich Recht habe, Gott. Und ich gehe deinen Weg. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ich bitte dafür, dass wir von dir ein super Angebot bekommen haben und das einfach annehmen dürfen, ohne irgendwas dafür machen zu müssen. Herr, es ist kostenlos, es ist deine Gnade, es ist deine Freundlichkeit, es ist deine Barmherzigkeit, die da durchschimmert. Es ist deine Liebe, dass du bereit warst, uns in eine Position zurückzubringen als deine Kinder, wo wir in der Lage sind, Widerstände wirklich zu überwinden. Und ich möchte so beten für jeden Einzelnen hier, dass da tatsächlich sich Erfahrungen jetzt dran anknüpfen werden. Dass es nicht bloße Theorie ist, sondern dass das erlebt wird im täglichen Leben, bei Widerständen, dass du uns erinnerst an das, was wir gehört haben und dass wir dir vertrauen und dass wir mutig sind, die Schritte zu gehen, die du uns heißt zu gehen. Danke dafür. Danke, dass du mit uns bist, bei uns bist und in uns wohnen möchtest, Herr. Amen.